zwischen Hamburg und Haiti. Dem Tiger auf der Spur. Streifzüge durch Südindiens Dschungel. Eine Sendung von Jörg Wundram.
Der Dschungel schläft nie. Überall zischelt es, es zwitschert, es zirpt. Noch liegt der Wald Imperia Wildlife Sanctuary im Halbdunkel. Nebelschwaden wabern durch die Baumkronen. Ich stehe vor meinem dunkelblauen Zelt und reibe mir den Schlaf aus den Augen. Die Nacht war kurz. Lange habe ich gestern am Lagerfeuer gesessen und den Geschichten der indischen Guides gelauscht. Naushad, Arumugam und Satish klappern in der Küche mit den Töpfen. Sie kochen Tee, den berühmten Chai. Danach gehe ich mit den Männern wieder durch das wilde Kerala, in dem Elefanten und Tiger durch den Dschungel streifen und in dem gleich neben dem Urwald Kardamom, Muskat und andere Gewürze gedeihen.
Immer wenn Mr. Chaco den Motor seines Mahindra-Jeeps anlässt, dann weiß er, heute fahre ich wieder dahin, wo der Pfeffer wächst.
Normalerweise sagt er das, wenn ihr ärgerlich seid. Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Du bist jetzt genau dort, wo der Pfeffer wächst. Und ein bisschen Tee, Kakao, Ingwer und mal schauen, was wir noch so auf unserem Weg finden.
Kakao, Ginger.
In Indien sind Menschen wie Mr. Chaco glücklich, dass Pfeffer und Co. genau in dieser Gegend wachsen. Sie verdanken den Gewürzen ihre Existenz. Viele Jahre baute Mr. Chaco die begehrte Ware an und verkaufte sie. Kein Wunder, dass er Pfeffer als schwarzes Gold bezeichnet. Oder?
We say the green gold.
Wir sagen grünes Gold zum Kardamom. 5 Kilo frischer Kardamom ergeben 1 Kilo getrocknet. Und hier wächst er am besten. Deshalb heißt diese Gegend auch Kardamom Hills.
This place is known as Kardamom Hills.
Die Kardamomberge sind Teil der West Ghats. Dieser Gebirgszug erstreckt sich über mehr als 1600 Kilometer von der Millionenmetropole Mumbai im Norden bis an die Südspitze des Subkontinents. Bis nach Trivandrum, bis zur Hauptstadt Keralas. Das arabische Meer ist nah. In den sanft geschwungenen und grünen Kardamom Hills herrscht vergleichsweise mildes Klima. Auf einer durchschnittlichen Höhe von 1600 Metern wird es hier nicht so extrem heiß. Es regnet öfter. Die Hügel und Böden sind fruchtbar. Hier gibt es viel Wald mit viel Schatten, exotischen Pflanzen und wilden Tieren. Allein 62 Säugetierarten leben hier. Tiger, Elefanten, Leoparden, Gauer, Sambas, Mungos, Wildschweine und Affen. Zudem bevölkern mehr als 300 verschiedene Vogelarten, 40 Fisch- und ebenso viele Reptilienarten das hügelige Gebiet. Von den tausenden Insekten- und Pflanzenarten ganz zu schweigen.
Es ist noch früh. Ich stehe am Eingangstor des Peria Wildlife Sanctuary. Die indische Musik dudelt. Die meisten der zahlreichen kleinen Verkaufsbuden sind noch geschlossen. Am Eingangstor empfängt mich Mr. Chaco. Der Mann, der nicht nur Gewürze verkauft, sondern auch so etwas wie das Mädchen für alles ist. Hier in der kleinen Stadt Kumili, mitten in den Kardamom Hills. Nichts, was der Selfmade-Man nicht organisieren könnte. Jeep-Touren durch Gewürzplantagen oder Wanderungen im Urwald. Alles kein Problem. Und der Tiger Trail schon gar nicht. Mr. Chaco übergibt mich und meine Gruppe, bestehend aus 6 weiteren Naturfans, an den Ranger.
My name is Kunjumon. Here, Periyar Wildlife Sanctuary, the Sun Gate.
Ich heiße Kunjumon. Der Tiger Trail ist eine der Hauptattraktionen hier. Ich arbeite hier seit 22 Jahren. Allerdings habe ich in all den Jahren erst einmal einen Tiger live gesehen. Tiger sind eben sehr selten.
48 Tiger sollen im Peria Wildlife Sanctuary umherstreifen. Auf einem Gebiet, das im Kern etwa 900 Quadratkilometer umfasst, durch ausgedehnte Randareale aber in Wirklichkeit größer ist. Es liegt auf einer Höhe von etwa 1000 bis gut 1700 Metern. langgestreckte Hügelketten, dichter Wald, luftige Lichtungen und in der Mitte der aufgestaute Peria-Fluss, der dem Gebiet seinen Namen gibt. Seit 1978 ist Tecadi Kurzform für das Schutzgebiet, eines von insgesamt 28 offiziellen Tigerreservaten in Indien.
Die Chance, dem König des Dschungels tatsächlich zu begegnen, ist angesichts der dünnen Population eher gering. Dennoch bin ich ein bisschen aufgeregt. Tiger sind neben Elefanten meine Lieblingstiere. Mein beigebraunes Hemd ist längst nass geschwitzt. Ist es die Vorfreude oder die Tropenhitze? Wohl beides. Gemeinsam mit den Führern streifen wir los, ab in den Urwald, der vor Leben strotzt.
So eine natürliche Geräuschkulisse kann Mr. Chaco nicht vorweisen. Er sitzt mit seinem Fahrer im Jeep und kurvt über die engen und staubigen Straßen der Kardamomberge. Gewürzplantagen besuchen und schauen, was das grüne und schwarze Gold so machen. Links und rechts der Piste schmiegen sich dicht bewachsene Baum- und Buschreihen an die Hügel. Über die Straßen brettern unzählige Tuk-Tuks, dreirädrige und mitunter zugige Taxiroller. Stille in der Natur? In Indien oft Fehlanzeige. Zwischen den ausgedehnten Plantagen stehen überall Hütten. Die meisten von ihnen in Leichtbauweise. Ein paar Bretter, ein Wellblechdach, fertig. Nur wenige Häuschen sind gemauert und mit bunten Farben angemalt. Mr. Chaco wohnte auch einmal in einer dieser bescheidenen Behausungen. Sein Vater war Bauer.
Mein Vater war ein Farmer. Er hatte 7 Kinder.
Mein Vater hatte 8 Kinder. Ich bin der 7. Sohn. Aber Farmer zu sein, ist harte Arbeit. Als ich jung war, musste ich meinem Vater nach der Schule immer helfen. Deshalb hatte ich keine Zeit zum Lernen. Ja, ich hasste die Arbeit auf der Farm. Aber ich half meinem Vater.
Chaco wusste schon früh, dass er sein Leben nicht auf dem Feld verbringen wollte. Wohl aber mit Gewürzen und vor allem mit Reis. Er gründete im Städtchen Kumili ein kleines Geschäft.
Das ist eine Geschichte, wie ich zum Gewürzladen kam. Zunächst hatte ich ein Reisgeschäft mit vielen verschiedenen Reissorten. Und es kamen viele hinduistische Pilger aus dem Bundesstaat Tamil Nadu hierher und fragten in meinem Geschäft nach Pfeffer. Da hatte ich die Idee, Pfefferpäckchen zu verkaufen. Dann fragten sie mich, ob ich auch Zimt und andere Gewürze hätte. Ich kaufte sie hier im Ort ein und verkaufte sie. So wuchs mein Unternehmen.
25 Jahre harte Arbeit, sagt Mr. Chaco heute. Von früh bis spät abends saß er im Laden und wartete auf Kundschaft. Obwohl das Geschäft florierte, stoppte er es vor einigen Jahren, verpachtete den Laden und sattelte um. Denn viele Touristen interessierten sich offensichtlich dafür, woher die Gewürze kommen. Also organisierte Mr. Chaco Fahrten durch die Cardamom Hills. Bis heute.
Hier sind wir in den Cardamom Plantagen. Cardamom wächst auf einer Höhe zwischen 700 und 1200 Metern. Die Blüte beginnt im Mai, Juni, die Ernte beginnt im September und endet Januar, Februar. Wir können 5 bis 6 Mal pro Jahr ernten.
Mehr als 31.000 Tonnen Kardamom pflücken die Plantagenarbeiter pro Jahr allein in Kerala. Die Araber brachten schon vor Hunderten von Jahren diese heilende Gewürzpflanze, aber auch Pfeffer, Ingwer und Zimt auf dem Landweg nach Europa. Sie häuften dadurch große Reichtümer an. Spanier und Portugiesen wollten das Monopol brechen und sich ein großes Stück von diesem indischen Gewürzkuchen abschneiden. Vasco da Gama landete am 20. Mai 1498 an der Küste Keralas. Der Seeweg nach Indien war gefunden, das Land der Gewürze. Aber auch der Tempel, Tropenwälder und der Tiger.
Seit einer knappen Stunde sind wir im Dschungel. Wir wollen in unser Basislager. Es liegt einen etwa 2,5-stündigen Fußmarsch vom Eingang des Naturparks entfernt. Nisha ist schon zum 4. Mal hier. Das sei eine Art nach Hause kommen, sagt die junge Frau, die in Indien geboren wurde und inzwischen in Schottland lebt und dort als Biologin arbeitet.
Ich komme jedes Jahr hierher. Es ist großartig, die Natur zu sehen. Jedes Jahr sehe ich die Veränderung. Es ist toll, zurückzukommen. Man fühlt sich klein, denn wir sind nur ein kleiner Teil der Natur. Wir denken immer, wir könnten die Dinge verändern. Wir sollten das hier zu schätzen wissen. Das ist die wichtigste Sache überhaupt, diesen Wald wertzuschätzen. Und wir sollten auf ihn aufpassen.
Arumuga bahnt mit der Machete den Weg. Mit gezielten Schlägen fräst der 56-Jährige eine Schneise ins Gestrüpp. Arumugam kennt das Peria Wildlife Sanctuary wie seine Westentasche. Heute macht er das in offizieller, olivgrüner Uniform.
Ich bin seit 21 Jahren in diesem Job in Peria. Davor habe ich illegal Zimtbäume abgeholzt. Ich wurde festgenommen und kam ins Gefängnis. Dann hat mich die Verwaltung gefragt, ob ich nicht als Wildhüter arbeiten möchte. Das habe ich gemacht, obwohl ich mit dem Abholzen viel Geld verdient habe.
Arumugam ist nur einer von gut 20 Wildhütern, die eine kriminelle Vergangenheit haben. Satish etwa, der andere Mann an unserer Seite, saß insgesamt 14 Mal im Knast.
Ich arbeite hier seit 22 Jahren, habe viel Erfahrung. Davor habe ich Tropenhölzer geschmuggelt. Ja, ich war sehr oft hinter Gittern. Dieser Job hier ist besser. Ich verdiene 17.000 Rupien im Monat. Mit dem Schmuggel war es zwar deutlich mehr, aber ich hatte auch keinen Schlaf. Es war gefährlich.
Ein kluger Schachzug der Behörden in Kerala. Erstens holten sie Menschen aus der Kriminalität und zweitens gewannen sie echte Experten. Denn wer kennt sich im Urwald besser aus als Wilderer? Niemand, sagt Teamchef Naushad. Und so zeigen die Ranger jedes Jahr etwa 500 Naturliebhabern den indischen Dschungel.
Wir haben 3 Tiger-Trail-Camps in der Woche. Dann kommen einige indische Touristen, die meisten sind allerdings Europäer. Aber Tiger sind sehr scheu. Ich habe über die Jahre etliche gesehen, aber Tiger kommen eher nachts, nicht tagsüber. Da liegen sie im Gebüsch. Aber du wirst Glück haben.
Ein indisches Sprichwort lautet: Wer auf die Jagd nach einem Tiger geht, muss damit rechnen, einen Tiger zu finden.
Auf einem Bambusfloß paddeln wir über den aufgestauten Peria-Fluss. Kleine Wellen schwappen ans matschige Ufer. Das Basiscamp mit den Zelten und einem kleinen Bungalow liegt auf einer Landzunge. Rund um das Lager haben die Ranger einen tiefen Graben ausgehoben. 3 bis 4 Meter tief und 5 bis 6 Meter breit. Wer ins Camp will, muss über eine schmale Brücke aus Bambus balancieren. Eine Schutzvorrichtung vor Elefanten und anderen Tieren, sagt Kunjimon.
No animals, no coming. This is only outside.
Die Tiere bleiben so außerhalb. Erst wenn du das Lager verlässt, wird es gefährlich. Elefanten sind meine Lieblingstiere. Sie sind sehr selten und ein bisschen gefährlich, so wie Tiger. Außerdem ist der Elefant Keralas Wappentier.
Animal Elephant.
Mr. Chaco kurft weiter über die holprigen Straßen durch die Cardamom Hills. Er passiert zahlreiche Verkehrsschilder, die auf den speziell indischen Wildwechsel aufmerksam machen. Immer wieder kommt es vor, dass sich Dickhäuter durch die Pflanzungen wälzen. Hier zum Beispiel durch diese Kaffeeplantage, sagt Mr. Chaco und zeigt in das dichte Grün rechts von der Straße.
Das hier ist die erste Kaffeeplantage dieser Region. Sie ist mehr als 150 Jahre alt. Kaffee braucht Schatten. Daher stehen hier viele Bäume, an denen auch Pfefferpflanzen wachsen. Kaffee blüht im Februar, März. Die Ernte beginnt nach dem Monsun und dauert bis Januar. Hier sehen wir die roten Beeren, die wir pflücken und etwas zermatschen. Dann fermentiert das Ganze 3-4 Tage.
Damit ist der Prozess aber längst nicht abgeschlossen. Man braucht viel Zeit und Geduld, bis der Kaffee frisch gebrüht in die Tasse geschenkt werden kann.
Anschließend werden die Beeren bzw. Bohnen gewaschen und etwa 5 Tage lang getrocknet. Der Kaffee lagert mindestens 6 Monate. Dann wird er gemahlen. So schmeckt er besser.
Es waren die Araber, die den Kaffee von Afrika nach Kerala brachten. Von hier aus verbreitete sich die Pflanze über ganz Indien. Und meist wird Kaffee nicht in Monokulturen angebaut, sondern gemischt mit vielen verschiedenen Pflanzen. So wie auf der Plantage von Abi, dem Neffen von Mr. Chaco.
We have coffee beans and cardamom.
Wir haben hier Kaffeebohnen, Kardamom, Nelken und wir haben Bananen, Jackfruits und Muskatnuss. Ja, wir haben viele Pflanzen hier. Und die Bananen nutzen wir vor allem für uns. Manchmal, wenn wir viele Früchte haben, dann verkaufen wir auch welche.
Abis Garten ist ein artenreiches Sammelsurium von Pflanzen und Früchten. Es wirkt wie ein kleiner privater Dschungel. Überall raschelt und pfeift es, fast wie im richtigen Urwald des Periyar Wildlife Sanctuary.
Die erste Nacht im indischen Dschungel war unruhig. Das Zirpen, die Vogelrufe, die Affenschreie. An tiefen Schlaf war kaum zu denken. Die Ranger sind längst wach. Sie schlappen mit Badelatschen unter dem Wellblechdach umher. Im Hintergrund krächzt das Funkgerät. Auf dem Feuer steht ein großer Wassertopf. Arumugam nippt an seiner Teetasse. Ob ich auch eine wolle, fragt er mich. Ich nicke. Nach und nach erscheinen die anderen Gruppenmitglieder, Karlin, Desiree und Steven aus den Niederlanden. Stevens Frau Nisha und ihre Schwester Annie stammen aus Indien. Sie waren schon oft in Kerala. Sie alle sind auch noch etwas unausgeschlafen. In der Küche wird schon kräftig gewerkelt. Naushad ist in seinem Element. Arumugam hilft ihm, das Frühstück für die Gäste zuzubereiten. Er raspelt Kokosnuss für eine Art Omelette. Eine Stunde später sind wir wieder auf dem Weg, sitzen erneut auf dem Bambusfloß und setzen auf die andere Uferseite des Periyar-Flusses über. Dort leben Ureinwohner, die sogenannten Tribals. Fünf Männer holen gerade die Fischernetze vom Boot, als wir ans Ufer gleiten. Vier Frauen nehmen die ersten Fische aus. Im Hintergrund qualmt ein kleines Feuerchen. Perimal, der Stammesälteste, schaut etwas skeptisch. Die Augen des grauhaarigen Mannes wirken müde. Kein Wunder. Schon früh, noch vor dem Sonnenaufgang, hätten sie die Fischernetze wieder eingeholt, erzählte er auf Malayalam, einer der Sprachen im Bundesstaat Kerala.
Wir werfen die Netze nachmittags um 4:30 aus und holen sie morgens um 5 Uhr wieder aus dem Wasser. Normalerweise lebe ich in Kumili, in der Stadt. Dann gehe ich auf den Markt und verkaufe die Fische dort.
Perimal ist angeblich 64 Jahre alt. So genau weiß er das aber nicht. Der Fischer wurde im Wald geboren. Vor gut 20 Jahren kam die Regierung von Kerala und gab ihm und seiner Familie in Kumili ein kleines Haus und ein bisschen Land. Dort pflanzte er Pfeffer und Kaffee an. 2 bis 3 Mal pro Woche kehrte er aber in den Urwald zurück, um zu fischen. Das sei ein Privileg der Ureinwohner, sagt Perimal. Er wird dann von etwa 40 anderen Tribals begleitet, die den Dschungel ebenfalls lieben und von dem leben, was der Wald hergibt.
Ich genieße es, hier zu sein, weil ich hier fischen kann. Ich mag den Dschungel. Aber in der Stadt lebe ich gut, habe mein Auskommen und meine Kinder können zur Schule gehen. Und ja, das hier ist das erste Radiointerview meines Lebens.
Perimal lächelt. Dann verkauft er uns einen Beutel mit Fischen. Für umgerechnet 10 Euro ist das Abendessen für die gesamte Gruppe gesichert. Aber vorher geht es wieder zu Fuß durch den Wald. Leise, flüsternd, neugierig. Leicht bergauf, dann wieder hinab, dem Tiger auf der Spur. Unten am Fluss im Matsch steht Kunjimon und winkt. Seht ihr das?
Das ist ein Tigerprint.
small type tiger.
Das sind Tigerspuren, vermutlich von einem Jungtier. In dieser Gegend gibt es eine Tigermutter und ein Baby. Das ist ihr Trainingsgelände für das Kleine. Es lernt, Beute zu machen.
Ich höre Kunjimon fasziniert zu. Es gibt sie hier also wirklich. Tiger. Jene Tiere, die in freier Wildbahn so selten geworden sind.
Tigerinnen streifen mit ihrem Nachwuchs lange gemeinsam durch den Wald. Erst mit etwa 1,5 Jahren werden die Jungtiere allmählich selbstständig. Ausgewachsene Männchen dagegen sind meist Einzelgänger. Nur zur Paarungszeit lässt sich der König des Dschungels auf eine kurze gemeinsame Zeit mit einem Weibchen ein. Anschließend verschwindet er wieder im Wald. Katzen sind scheu, meiden Lärm.
Wie etwa vielbefahrene Straßen. Für Mr. Chaco aber sind die mehr oder weniger asphaltierten Holperpisten lebensnotwendig. Gäbe es diese Straßen nicht, könnte er seinen Gästen kaum die Welt der Gewürze zeigen. Kardamom, Pfeffer, Ingwer, Muskat. Sie haben den indischen Bundesstaat Kerala reich gemacht. Und Mr. Chaco auch ein bisschen.
Kerala ist der reichste Teil Indiens. Die Gewürze gehen in die arabischen Golfstaaten, nach Europa, nach Amerika, in die ganze Welt.
Wir stapfen wieder durchs Gelände. Plötzlich hält Arumugam einen Finger vor den Mund. Leise sollen wir sein. Er zeigt nach vorne, auf die große Lichtung. In etwa 200 Metern Entfernung steht eine kleine Gruppe Elefanten. 5 ausgewachsene Tiere und ein Baby. In aller Seelenruhe grasen sie und spielen mit ihren Rüsseln. Sie schnauben leise. Da hechelt eine Rotte Wildschweine mit wackelnden Ohren über die Wiese. Sie wuseln zwischen den Elefanten hindurch. Noch haben die Dickhäuter uns nicht bemerkt. Der Wind steht günstig.
Nein, das ist keine Gefahr. Kleine Elefantengruppen sind keine Gefahr. Das sind ja 6 Tiere. Die beste Zeit, um Tiere zu sehen, ist die Abenddämmerung, so um 4 oder 4:30. Oder morgens, so um 7. Dann sieht man am besten Tiger, Elefanten oder Leoparden.
Auf einmal dreht uns ein Elefantenbulle sein Hinterteil zu und macht ein kleines Geschäft. Bei ihm ist auch das ein großes. Ich schmunzle. Wir gehen weiter. Dann geht alles ganz schnell. Kunjimon ruft Arumugam und Satish zu sich. Ashi, der Dschungelwächter, bleibt bei uns stehen. Das Gewehr im Anschlag. Kunjimon habe eben wohl einen Tigerschwanz in einem der Büsche entdeckt, flüstert er. Jetzt brechen sich die Wildhüter ab und schwärmen aus. Mit Stöcken bewaffnet schleichen sie durch den Wald, halten Ausschau. Ich beobachte das Szenario, etwas nervös. Ist das jetzt bloß Show? Oder sind wir tatsächlich einem Tiger auf der Spur? Nach ein paar Minuten ist der Hokuspokus vorbei. Satish lächelt. Ja, da sei ein Tiger gewesen. Er habe schon viele der insgesamt 48 Katzen im Peria Wildlife Sanctuary gesehen.
Ja, sehr oft habe ich Tiger in diesem Park gesehen. Tiger schleichen in der Nacht umher, nicht tagsüber. Ja, ich kenne die Plätze, aber in der Nacht oder am Morgen ist es sehr gefährlich, durch den Wald zu laufen. Dann sind Tiger sehr hungrig.
Und suchen nach Fressbarem. Zwischen 6 und 8 Kilogramm Fleisch benötigt ein Tiger durchschnittlich pro Tag. Sie können aber auch tagelang fasten. Die bevorzugte Beute sind Wildschweine, Sambahirsche oder auch Gaur, große wildlebende Rinder. Menschen fallen eigentlich nicht ins Beuteschema. Und doch schleichen Tiger in der Nacht manchmal auch um menschliche Behausungen herum.
Aus Neugier. Wie um unser Camp, das wir am frühen Abend wohlbehalten wieder erreichen. Obwohl wir keinen Tiger gesehen haben, sind wir nicht enttäuscht. Der Urwald hat so viel anderes zu bieten. Die Szene mit den Elefanten und den Wildschweinen hat uns beeindruckt. Annie, eine junge Anwältin aus der Millionenmetropole Bangalore, wirkt auf dem Weg zurück ins Camp fast beseelt.
Just the walks itself are just so amazing.
Einfach zu gehen ist schon eine Freude, aber durch den Wald, das war sehr schön. Tiere zu sehen ist immer ein Erlebnis, weg von der Zivilisation, von der Stadt, dem Lärm, dem Großstadttrubel. Ja, es ist eine fantastische Erfahrung. Ich weiß aber auch, dass die Beobachtung von wilden Tieren Glückssache ist. Ich weiß, dass der Urwald kein Zoo ist und es keine Garantie gibt, Tiere zu sehen. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin glücklich über das, was wir gesehen haben.
There is no guaranteed sighting of animals. So, I'm not disappointed. I'm very happy with what all we saw.
Während Annie das sagt, dampft es in der Küche. Naushat zaubert schon wieder. Es gibt ein Curry aus dem Fisch, den wir bei Perimal, dem Fischer aus dem Urwald, gekauft haben. In der Mitte des Lagers knistert ein Feuer. Über den Flammen hängt ein großer, vom Ruß geschwärzter Topf. Wir trinken eine Tasse Chai. Satish bringt Naan. Das mit Knoblauch bestrichene Fladenbrot soll den ersten Hunger stillen. Abenteuer machen, Appetit. Dann setzt sich Satish zu uns und beginnt, weitere Geschichten zu erzählen. Wie er mit bloßen Händen gegen Leoparden gekämpft hat, dass er Elefanten liebt und Tiger verehrt. Satishs kleines Dschungelbuch bietet Stoff zum Träumen. Aber Vorsicht, der Urwald schläft nie. Es zischelt überall, es zwitschert, es zirpt.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Dem Tiger auf der Spur. Streifzüge durch Südindiens Dschungel. Eine Sendung von Jörg Wunram. Es sprachen neben weiteren Sonja Schilowitzki, Peter Bieringer, Tilman Borg und der Autor. Regie Anja Brandt. Redaktion Jürgen Hanfeld.
Diese Sendung und noch viel mehr können Sie auch in der ARD Audiothek hören. Podcasts, Hörspiele, Reportagen oder Feature. Alles auf einer App für Ihr Smartphone. Ohne zusätzliche Kosten. Jetzt downloaden.